Weil das ist doch genau das, worum es geht. Es geht, also aus meiner Sicht, alles, was ich sage, ist immer meine Meinung. Ja? Aber es geht darum, das Leben auszuprobieren und nicht irgendwie zu kontrollieren.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem altbekannten und gern gesehenen Gast. Jens Lehrich ist da. Grüß dich, lieber Jens. Es soll heute gehen, zum einen natürlich auch kurz um dein Buch und um deinen Lebensweg, aber auch um eine sehr persönliche Geschichte, denn du hast dich entschlossen, euer Familiendomizil zu veräußern und wir möchten darauf aufmerksam machen, weil es natürlich auch wichtig ist, dass es bekannt wird. Und da es nicht über einen Makler geht, sind wir jetzt hier sozusagen der Makler, der es einfach mal kommuniziert, was da los ist. Und ich übergebe das Wort an dich. Was ist da genau los und warum verkauft Jens Lehrich sein Ferien- oder wie auch immer Domizil?
Naja, lieber Benjamin, es sind ja verrückte Zeiten. Alles steht auf dem Kopf. Und du hast mir das ja angeboten und gesagt, Mensch, lass uns da doch auf meinem Kanal drüber sprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine verrückte Idee, lass uns das doch machen. Warum versuchen wir es nicht einfach mal auf diesem Wege? Das ist ein schönes Ritterhaus an der Nordsee und ist in Alleinlage. Und wir haben das damals gekauft, um einen kreativen Ort zu haben, aber auch um einen Ort zu haben, wo auch die Kinder, wir wohnen ja in der Großstadt, mal so Landleben mitbekommen. Und das wurde dann auch reichlich genutzt, gerade in den Corona-Jahren. Der Schäfer in der Umgebung hat dann den Kindern auch die Möglichkeit gegeben, da ordentlich mitzuarbeiten. Die haben da riesig viel Spaß gehabt. Die durften Traktor fahren und alles Mögliche. Wir haben da wirklich tolle Jahre gehabt. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir möchten uns gerne davon trennen und möchten es gerne in gute neue Hände geben. Und als du dann meintest, ja, wie gesagt, lass uns das doch hier online machen, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Wir versuchen das jetzt mal, ob jemand dabei ist, der sagt, davon fühle ich mich angesprochen. Es ist ein toller Ort der Freiheit, deswegen passt es auch so schön zu deinem Kanal. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob sich jemand meldet und wenn ja, ob das über diesen Weg funktioniert.
Ja, man muss ja sagen, dass, und da kommen wir vielleicht dann auch so zu den marktwirtschaftlichen, ökonomischen Themen, es ist halt immer wichtig, auch allgemein im Marketing, ne, dass man über seine Dinge spricht, über die Bücher, die wir so publiziert haben oder eben jetzt, wenn es auch darum geht, ein Haus zu verkaufen. Und klar, man kann sagen, man nimmt einen Makler, der sich darum kümmert und die Kommunikationsstrategie übernimmt und ja, man kann es selber in die Hand nehmen. Und wir sind ja der Auffassung, du wiederholst es ja auch immer wieder zu Recht und auch wahrscheinlich sollte man es noch viel öfter wiederholen, dass man in Selbstermächtigung kommt, dass man selber Captain auf der Brücke wird und sagt, ja, ich mache das jetzt selber, ich nehme die Vermarktung jetzt selber in die Hand und nehme eben keinen Makler. Also im Grunde entspricht das genau deiner Philosophie, findest du nicht auch?
Ja, absolut. Und wir haben es ja zunächst mit Makler schon mal versucht gehabt und das war aber dann auch für mich sehr unzufriedenstellend, muss ich sagen, weil ich doch auch gemerkt habe, dass dann die Kommunikation nicht so ist, wie man es selber sagen würde. Ich war teilweise dann bei den Besichtigungen dabei und da waren dann schon so irgendwelche Störfelder, wo ich gedacht habe, nee, das passt nicht. Und wie gesagt, als du dann mit dem Vorschlag um die Ecke kamst, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Wir versuchen das jetzt einfach. Und ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, du weißt es ja selber, lieber Benjamin, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, und darüber schreibe ich ja auch in diesem Buch wirklich Leben. Es geht halt einfach auf der einen Seite darum, im jetzigen Moment zu leben. Und im jetzigen Moment ist für uns als Familie die Entscheidung gefallen, dass es uns wichtiger ist, das jetzt in gute Hände zu geben, um dann eben auch finanziell stabil durch diese ja, wie alle wissen, nicht ganz so einfachen Zeiten zu kommen. Und ja, nicht da irgendwie in, wie soll ich sagen, jetzt 10 Jahren oder so zu sitzen und ein Haus zu haben, das ja auch energetisch belebt werden will. Ja, das ist ja so mit auch mit Häusern grundsätzlich mit, ich meine, das mag jetzt ein bisschen verrückt für einige klingen, aber ich bin davon überzeugt, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist und dazu gehört das Gegenständliche genauso wie das Lebendige, weil das auch eine gewisse Lebendigkeit hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme das zum Beispiel wahr, wenn ich in bestimmte Räume trete, wie ist da die Energie, wie fühlt sich dieses Haus sozusagen und ja, dementsprechend haben wir jetzt gesagt, ist das ein guter Zeitpunkt dafür. Aber es ist auch, ich merke das auch, während ich hier mit dir rede, es fühlt sich erstmal ungewöhnlich an. Ja, weil ich weiß ja noch immer meine Oma, und das sind so diese alten Muster, die man eingeimpft bekommen hat über die Jahrzehnte, hat damals immer gesagt, Jens, über Geld spricht man nicht. Ja, und das ist ja in dem Fall jetzt auch ein Geldthema irgendwie. Ja, und doch, über Geld müssen wir sprechen. Wir müssen eigentlich über all das sprechen, was uns bewegt, beziehungsweise wo wir vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle Hilfe benötigen und damit einfach offen umgehen und mutig umgehen. Und das soll von mir auch so ein Zeichen sein von, sprecht über die Dinge, die euch bewegen. Ja, und weil es, für mich gibt es einen Leitsatz. Ich habe diesen Spruch mal irgendwo, ich weiß nicht, ein Kollege, den habe ich von Lukas Kramer, den kennt ihr ja auch sehr gut, ja. Und der hat mal diesen Satz gesagt, ich weiß gar nicht, von wem er ist, aber es kann nichts Besseres passieren als das, was passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, es ist nicht von Lukas, aber er hat es mir damals gesagt. Und diesen Satz habe ich immer wieder im Kopf und denke, ja, genau darum geht es. Wir können nicht auf der einen Seite auf Zeiten zusteuern, wo Authentizität eigentlich das Allerwichtigste ist, und auf der anderen Seite so weitermachen, wie wir bis 2020 gelebt haben, uns hinter irgendwelchen Rollen zu verstecken.
Aber ich finde es auch total spannend, dass wir halt so geprägt sind von den alten Glaubensmustern unserer Vorfahren, die gesagt haben, über Geld spricht man nicht und dieses und jenes. Und ich habe das ja auch gemerkt, als ich gesagt habe, also wenn du dein Haus verkaufen möchtest, dann musst du erstmal überhaupt für eine Nachfrage sorgen. Und entweder gibt es eben Agenten, die das tun, Immobilienmakler, oder du machst es selber. Und das war natürlich, ich verstehe das auch, das ist dann so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, weil man so denkt, ja, warum? Ich möchte das eigentlich nicht machen. Ne? Aber also ich möchte das eigentlich gar nicht. Und da ist ja jemand, dem ich die Verantwortung dafür übergeben habe, dass er es übernimmt, dass er es verkauft. Aber das Universum kennt keine Zufälle. Ganz offensichtlich wurde dir die Aufgabe übertragen, das selber in die Hand zu nehmen und das vorzuleben, was du immer in deinen Sendungen erzählst. Und genau. Lukas Kramer, auch jemand, der eher jüngeren Alters ist, wunderbarer Kanal. Auch da nochmal der Aufruf an Lukas, bitte weitermachen, bitte jede Woche etwas veröffentlichen, so oft es geht. Du machst da ganz tolle, tolle Arbeit und schön, dass du ihn gerade erwähnt hast.
Absolut.
Aber ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man eben versucht, erstmal bewusst selber die Komfortzone zu verlassen, zum einen. Zum anderen diese Dinge auch vorzuleben und zu sagen, okay, das ist jetzt hier unser Haus gewesen für eine gewisse Epoche. Und vielleicht gelingt es ja auch, dass daraus etwas entsteht, dass man sich dann gegenseitig besucht, wie auch immer. Das Universum kennt keine Zufälle. Also es wird der Richtige kommen, der darin wohnt und der vielleicht auch Fairtalk-Zuschauer ist oder hier bei uns oder wie auch immer. Ich hoffe es, dass es irgendwie gelingt, dass dieses Haus in vernünftige Hände kommt. Weil ich glaube auch fest daran, dass gerade so ein Haus in Alleinlage am Meer, das ist ein Traum für viele Familien. Und ein Haus ist mehr als nur ein paar Steine. Das sehe ich definitiv so. Ja, also es gibt natürlich diese seelenlosen Fiat-Bauten, Plattenbauten, wie auch immer, die planwirtschaftlichen Bauten in der Ostzone, die es auch in Deutschland auf der anderen Seite gab, in der BRD. Aber das ist ein Haus mit Charakter, mit was es auch sehr selten gibt. Also ja. Wo gibt es sowas zu dem Preis auch? Ja, und es liegt, glaube ich, auch oben in Schleswig-Holstein. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu Lage sagen.
Es ist kurz vor Sylt sozusagen. Also man ist mit dem Personenzug innerhalb von knapp 25 Minuten drüben und hat dann aber gleichzeitig wieder einfach die Ruhe der Natur und des Landlebens. Das ist schon sehr, sehr schön dort. Aber ich würde gerne noch mal auf diesen einen Aspekt des über Geld spricht man nicht hinweisen, Benjamin, weil ich meine, Geld ist ja auch dein Thema und du sprichst ja eher aus, ich sage es jetzt mal, wissenschaftlicher Sicht auch über dieses Thema, aber eben auch aus emotionaler Sicht ist Geld immer sehr schambelegt. Ja, also interessanterweise, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der Geld das Allerwichtigste ist. Also es bemisst sich eigentlich alles nach Geld, ja, oder beziehungsweise nach dem Bruttosozialprodukt. Das hat mal Sven Böttcher so schön gesagt, ein guter Bekannter von mir, der auch sehr tolle Bücher geschrieben hat. Und Sven hat mal gesagt, so, keine Ahnung, Jens, aber da hatte ich ihn damals besucht, wenn du jetzt hier vom Hof fährst und einen riesigen Verkehrsunfall baust, da rauschen irgendwie zwei Laster ineinander und du noch mittendrin und so, dann hast du fürs Bruttosozialprodukt einen Umsatz von knapp 1 Million gemacht. So, wenn du jetzt ohne Unfall nach Hause fährst und einfach an der Tankstelle nur tankst und einen Kaffee trinkst, dann hast du fürs Bruttosozialprodukt was für 60 Euro getan. Und ich fand dieses Bild so schön in dem Fall, weil es stimmt. Wir bemessen es eigentlich am Ende immer nur am Geld. Und auch unsere Stärke, wie gut wir sind, wird immer nur am Geld bemessen. So. Und ich würde da auch gerne dazu beitragen, zu sagen, Geld ist total wichtig. Ja, Geld brauchen wir alle, um klarzukommen, um ein gutes Leben zu führen. Aber ich würde auch gerne dieses Schamgefühl daraus nehmen, darüber zu sprechen und auch dann darüber zu sprechen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, und wenn man mal einfach da in der Not ist, weil was nimmt man denn am Ende, wenn der letzte Tag, das letzte Stündlein geschlagen hat, was nimmt man wirklich mit? Also was nimmt man mit in diese nächste Dimension, in die es für mich, das ist also mein Gefühl, dann geht? Ja, nimmst du deine Autos, deine Häuser, deine Bankkonten, nimmst du die mit? Oder nimmst du am Ende die menschlichen Begegnungen mit? Nimmst du das mit, was man als Liebe bezeichnen würde, als Freundschaft bezeichnen würde? Ich bin davon überzeugt, Letzteres nimmst du mit und es ist dir in dem Augenblick vollkommen egal, ob du ein Haus besitzt oder 100 Häuser besitzt, ob du irgendwie 1 Euro hast oder ob du 100 Millionen Euro hast. Es zählt dann nicht mehr. Und auch dafür würde ich gerne so, also ein Bewusstsein schaffen, die Menschen dahin zu führen und zu sagen, ja, seht Geld als das, was es ist. Es ist wichtig, um im System klarzukommen, aber entfesselt dieses Geld von diesem, danach bewerten wir, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Ja, und das kann ich sagen, weil ich genau aus solchen Verhältnissen stamme. Da sind wir auch wieder bei meinem Buch am Ende. Und ich meine, das nehme ich meiner Mama gar nicht übel. Aber am Ende ging es bei uns damals immer genau darum, hast du was, bist du was? Hast du nichts, bist du nichts? So, das ist das, wie ich groß geworden bin. Und wahrscheinlich ist das auch genau der Punkt, warum ich heute durch die Schicksalsschläge, die ich in meinem Leben hatte und diesen Transformationsprozess, den ich durchlaufen habe und immer noch durchlaufe, der wahrscheinlich auch nie endet, dahin komme, über diese Themen zu sprechen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen.
Also ich finde das fantastisch. Ich finde auch, dass du ein sehr gutes Vorbild bist, dass du also aus dieser Rolle, die du damals ja gespielt hast, jetzt hin zu Fairtalk und zu, dadurch, dass du ja auch darüber hinaus beratend tätig bist und Menschen hilfst, dass sie ihre Zeit, die sie haben, mit Leidenschaft, mit ihrer Leidenschaft füllen und nicht Zeit gegen Geld tauschen. Da sind wir wieder beim Thema auch. Also das finde ich, das ist auch eine großartige Aufgabe, über die man viel, viel öfter sprechen sollte, dass du eben den Menschen dabei hilfst, wirklich ihr eigenes Leben zu leben. Und das ist etwas, was du ja auch wiederum auch vorlebst, wo du gesagt hast, ja, Baumann und Clausen, das war jetzt so eine Epoche, wo du natürlich auch deine Fähigkeiten erlernt hast, die du jetzt heute bei Fairtalk oder jetzt in diesem Gespräch ausspielen kannst. Also auch das war wiederum zu etwas gut und war nicht irgendwie etwas, es war einfach, die Zeit war dann vorbei und 2020 war für viele, da schmolz der Schnee und es kamen Dinge zum Vorschein, die irgendwie unappetitlich sind. Und dementsprechend haben sich viele neu erfinden müssen und in dieser Zeit, in der man eben auch zu Hause eingesperrt war, wenn man es denn zugelassen hat, war es für euch ein toller Ort, an den ihr euch zurückgezogen habt. Und du hast es erwähnt, in meinem Buch oder auch generell, dass die Menschen natürlich unterschiedliche Werturteile haben, ja, und dass sich das auch immer verändert. Also du hast sicherlich vor 2020 oder auch zu deiner Zeit, Baumann und Clausen, andere Werturteile eben gehabt, als das heute der Fall ist. Wert ist eben subjektiv und steht im Kontext der aktuellen Situation. Ja, als Baumann und Clausen, als das deine Lebensrealität war, hast du eine andere Sicht auf die Dinge als heute. Heute stehst du in einem anderen Kontext und heute sagst du, okay, dieses Objekt hat jetzt nicht mehr diese Wertschätzung, dass wir es halten. Ja, und deswegen möchten wir es eben jetzt in Hände geben, die dafür die passende Wertschätzung haben und die sagen, wir wollen uns einen Ort für die Familie schaffen oder wollen da vielleicht komplett hinziehen. Vielleicht ist es eine Familie, vielleicht wird es sein, dass es ein Pensionärs- oder Rentner-Ehepaar ist, die da zu zweit mit Hund oder Schafen und so weiter leben. Also das ist ja das Spannende jetzt auch zu schauen, wer stellt sich denn da vor bei dir und was entwickelt sich da noch? Vielleicht lesen sie dann dein Buch, vielleicht lassen sie sich von dir beraten, vielleicht leben sie auch noch nicht das richtige Leben. Also das wird sich zeigen. Also
ja, und das ist dieses, genau so wie du sagst, Benjamin, mir geht es halt darum, und das finde ich so spannend daran, Dinge auszuprobieren. Ja, also ich hatte mal ein Format, das ich mehrere Jahre gemacht habe, probier dich aus und werde glücklich, so hieß das. Dieser Satz kam mir irgendwann nachts, als ich nicht schlafen konnte, dachte, das ist eigentlich ein cooles Thema, also sich einfach wieder ausprobieren, spielerisch daran gehen wie ein Kind, mal was Verrücktes zu tun. Und ich finde, das, was ich hier jetzt gerade tue, fühlt sich für mich verrückt an. Andere würden sagen, naja, mein Gott, Gott, also ist nicht verrückt, aber es ist ja für jeden was anderes verrückt und für jeden bedeutet es was anderes, irgendetwas auszuprobieren. Und worum es mir geht, das ist auch die Botschaft, die ich auch in meinem Coaching an die Menschen, die zu mir kommen und mit denen ich intensiv zusammenarbeite, immer weitergebe, sich diese Begeisterungsfähigkeit für das Leben zu erhalten. Ich bin einfach jemand, der unglaublich gerne lebt, trotz der ganzen Niederschläge, trotz der ganzen Schicksalsschläge, gerade trotz deshalb. Der ganzen Dinge. Ja, ich habe neulich, wir haben Anfang Juli in Dortmund eine neue Fairtalk-Staffel gedreht. Ich war gerade in Dortmund angekommen. War im Hotel, irgendwie nachts um eins klingelt das Telefon, meine Frau, medizinischer Notfall, einem unserer Kinder ging es nicht gut, musste ins Krankenhaus. Ich habe dann sofort entschieden und gesagt, okay, ich muss abbrechen, ich muss auf jeden Fall nach Hamburg zurück. Bin dann sofort nach Hamburg gefahren, bin sofort sozusagen, ich war gerade in Dortmund angekommen, dann die ganze Nacht durch. Das ist ja auch verrückt, du hast dann ja als Mensch auch plötzlich übermenschliche Kräfte in solchen Situationen, um bei meiner Familie zu sein. Und es hat sich aber alles auch mit Fairtalk, und ich meine, du kennst ja die Produktion und auch das Team und die Größe des Ganzen, so, das lässt man ja nicht einfach so im Stich, wenn nicht wirklich es einen Grund dafür gäbe, aber es hat sich alles zurechtgerappelt, ja. Es hat dann irgendwie, Kayvan hat eine Sendung übernommen, die jetzt irgendwie die Tage online geht oder schon online gegangen ist, je nachdem, wann das hier ausgestrahlt wird. Dann hat eine Sendung Spock übernommen, der immer meine Stimme bei After Dark ist, weil es auch sein Thema war. Also Spock ist jetzt kein Moderator, aber er war in dem Thema so drin, dass das für ihn gepasst hat. Und dass das
sollte
er sich
vielleicht so sein.
Ja, genau, es sollte genauso sein, dass er sich dahingesetzt hat. Und ich konnte bei meiner Familie sein. Und weißt du, so ändert sich das Leben von einem Moment zum nächsten. Und trotzdem ist es nie so, dass das Leben mich irgendwie an den Punkt bringt, wo ich denke, boah, ich habe auf diesen ganzen Scheiß keine Lust mehr, sondern im Gegenteil, ich habe besonders Lust, Neues auszuprobieren. Und das kann ich auch sehr gut vermitteln an die Menschen, die mit mir zusammen arbeiten, weil das ist doch genau das, worum es geht. Es geht, also aus meiner Sicht, alles, was ich sage, ist immer meine Meinung. Ja, aber es geht darum, das Leben auszuprobieren und nicht irgendwie zu kontrollieren. Da, also auch darüber kann ich sehr gut sprechen, weil ich viele, viele Jahrzehnte in absoluter Kontrolletti war, versucht habe, alles zu kontrollieren und gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ja, und ich meine, das habe ich heute natürlich auch noch, gerade dann, wenn es um meine Familie, Kinder oder so geht, klar, aber aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Bewusstsein heraus. Ich kann Dinge schneller transformieren für mich. Und das ist ein Erfahrungswissen, was ich da über die Jahrzehnte angesammelt habe, was ich mit großer Freude weitergebe, weil was gibt es Schöneres, als selbstbestimmt sein zu können und mit der Situation, die sich halt in jedem Augenblick verändern kann, umgehen zu können. Das Problem ist doch nur, wenn du in die Ohnmacht gehst, ne? Ohnmacht, keine Macht mehr haben. Aber wie schön ist es? Es ist etwas passiert und du bist selbstbestimmt in dem Prozess. Natürlich gehört es dazu, erstmal die Dinge zu betrauern. Es gehört dazu, diesen Emotionen, die damit verbunden sind, auch den Ängsten, die damit verbunden sind, Raum zu geben. Aber am Ende das selber wieder auf die Reihe und auf die Schienen zu bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann am Ende, empfinde ich auch so eine Dankbarkeit, obwohl natürlich in dem Moment es erstmal grausam ist, wenn irgendetwas Schreckliches passiert.
Ja, und warum ist das so? Weil man eben aus der kuscheligen Komfortzone herausgerissen wird und nach außen gehen muss in diese etwas unbequeme Kälte der Außenwelt, beziehungsweise wo eben nicht mehr die Komfortzone ist. Und da steht aber das Wachstum, das ist das Entscheidende, dass man immer wieder diesen kuscheligen Raum der Komfortzone bewusst verlässt und nach außen geht. Und das macht man selten. Also es gibt natürlich Extremsportler, die das permanent machen, ja. Aber es gibt auch Menschen, die einfach sagen, ja, ich fühle mich hier wohl, ich möchte nicht raus. Aber da draußen ist das Wachstum. Und das selber bewusst zu machen, ohne einen Impuls zu haben, so wie du jetzt, ja, oder Spock, der jetzt auch dann sich da hinsetzen musste oder durfte oder wie auch immer man das bezeichnen wollte oder möchte, ja. Also er war dann scheinbar am richtigen Ort, weil es sein Thema war.
Genau.
Und irgendwie wurde das so zusammengeführt. Und ich finde es auch total spannend zu sagen, okay, Freiheit und Verantwortung hängen eben zusammen. Und da komme ich wieder zurück zu eurer Immobilie, dass es eben uns eingeredet wird, ja, also ein Makler, der ist der Profi, der ist nicht verbunden mit dem Objekt in irgendeiner Art und Weise, also emotional, der kann einen besseren Preis erzielen und so weiter. Wir haben jetzt aber gesehen, nein, konnte er nicht, er hat es nicht mal geschafft, dafür einen Markt zu erzeugen, sodass es vom Markt ist. Und jetzt sorgen wir eben für Aufmerksamkeit und für Interesse für dieses Objekt, so hoffe ich zumindest. Zumindest erfahren jetzt einige Menschen darüber. Und wenn es nicht reicht, dann drehen wir nochmal, dann drehen wir nochmal. Und irgendwann ist es verkauft und fertig ist es. Und,
ja, oder es kommt noch eine ganz andere Lösung um die Ecke. Weißt du, ich meine, das Leben ist einfach so erfinderisch.
Und loslassen.
Loslassen. Genau. Das ist genau der Punkt. Es ist einfach, weißt du, beziehungsweise, und das beschreibe ich auch in dem Buch, es geht immer um Resonanz. Und als du mich gefragt hast, wollen wir ein Gespräch darüber machen, war sofort eine Resonanz da. Mein Verstand hat zwar getobt und habe gesagt, du kannst jetzt nicht in der Öffentlichkeit davon erzählen, das ist doch viel zu privat so. Aber mein Herz, meine Resonanz hat gesagt, das fühlt sich total richtig an. Weißt du, wenn mich jetzt jemand anders gefragt hätte, wäre ich damit vielleicht nicht in Resonanz gegangen und hätte eine andere Entscheidung getroffen. So. Also
aber,
das bedeutet,
aber weißt du, was auch interessant ist? Dass ich wiederum auch eine Menge Mut gebraucht habe, um dir das anzubieten. Weil ich gesagt habe, ist das, weil ich gedacht habe, also mit mir selber gesprochen habe, ist das anmaßend, wenn ich ihm das jetzt vorschlage? Ist das irgendwie, aber eigentlich willst du ihm helfen? Also da waren so links und rechts, tauschten sich zwei Leute aus, während wir in Dortmund gesessen haben. Wir haben ja aufgezeichnet zu unserem Gespräch, zu meinem Buch wiederum, um darauf auch nochmal aufmerksam zu machen. Da haben wir aufgezeichnet und danach haben wir gesprochen. Und dann habe ich überlegt, ja, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Ich habe da mit mir gerungen und brauchte eben auch Mut, weil das offensichtlich auch außerhalb meiner Komfortzone war. Ja, also total spannend. Aber dann habe ich gemerkt, meine Güte, er ist ja total offen dafür, beziehungsweise er hat erkannt, dass es vielleicht Sinn geben könnte, weil ich gesagt habe, du solltest darüber sprechen und eine Audience erzeugen überhaupt. Weil Angebot und Nachfrage, die Nachfrage bestimmst du ja in dem Fall jetzt selber, dass du darüber sprichst. Und je öfter wir darüber sprechen und je größere Kanäle es natürlich sind oder geteilt wird oder wir wählen hier irgendeinen populistischen Titel, Jens Lehrich verkauft, deshalb verkauft Jens Lehrich sein Haus oder wie auch immer, dann ist die Nachfrage eben da. Und man muss eben auch darauf aufmerksam machen, was man gerade macht und was man umsetzen möchte. Und umsetzen möchtest du zum einen das Buch verkaufen. Da warst du dir, bist du überall gewesen und hast daraus auch einen Bestseller gemacht. Hier steht irgendwie, wie heißt das? Bestseller. Wollen alle haben, aber keiner mag den Spiegel. Okay, aber gut.
Da denke ich wieder, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, wieso willst du den Spiegel Bestseller werden? Du findest den Spiegel. Ja, aber es ist doch, hört doch mal mit diesem Bewerten auf so. Es ist auf jeden Fall in dem Segment Bücher ein Aufkleber, der dazu führt, dass das Buch eine höhere Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, es haben auch Leute gelesen, die es sonst nicht gelesen hätten. Und dann sind da natürlich auch Leute dabei, die bei Amazon schreiben, irgendwie lohnt sich nicht, total langweilig, der letzte Scheiß, das ist auch in Ordnung, damit kann ich total leben, geht mir ja bei anderen Büchern auch so. Ja. Und aber auf der anderen Seite auch Leute, die gesagt haben, ey, so haben wir den Lehrich gar nicht erwartet. Das ist ja cool. Und die jetzt dazugekommen sind. Ja, also immer dieses, das ist ja auch diese ganzen Kommentare unter den Videos und diese ganzen zerstörerischen Kommentare. Ich sag ja immer an der Stelle, gut, wenn jemand Freude daran hat, den ganzen Tag andere Menschen mit zerstörerischen Kommentaren zu bombardieren. Also mein Leben wäre es nicht, ehrlich gesagt. Aber was bewerte ich das? Es geht doch wieder nur darum, nicht in Resonanz zu gehen, beziehungsweise zu gucken, wenn ich damit in Resonanz gehe, warum gehe ich damit überhaupt in Resonanz? Sprich, ist möglicherweise an dem, was da steht, doch ein kleiner Funke Wahrheit dran, um den ich mich nochmal kümmern darf und den ich mir nochmal anschauen darf.
Ja genau, vielleicht hat die Aussage, die ich gerade getätigt habe, auch mehr über mich ausgesagt als über den Spiegel. Weil der Spiegel, was ist er neutral betrachtet? Also die österreichische Schule blickt ja auch neutral auf das, was ist und sagt nicht, was sein soll. Wenn ich jetzt sage, ja der Spiegel, keiner mag ihn, das ist schon wieder eine Wertung und beschreibt, was sein soll vielleicht. Ja. Mhm. Aber der Spiegel ist nüchtern betrachtet einfach nur ein Medium, ein Informationsangebot. Genauso wie wir hier mit unserem Kanal und du mit deinen Kanälen eben auch ein Informationsangebot darstellst. So, und die Menschen sollen ja selber dann sich das durchlesen und sagen, okay, das ist für mich sinnig, das ist für mich Unsinn. Ja, also wieder selber, dass die dann halt werten und sagen, der Artikel, der ist jetzt Banane. Aber ein anderer Artikel ist vielleicht ganz gut, ne? Mhm. aus meiner subjektiven Einschätzung und aus meinem Kontext, in dem ich stehe. Das muss man ja auch immer sagen. Es gibt Leute, die sind so geprägt, dass der Spiegel eben da immer auf dem Tisch liegt. Ist ja auch okay.
Und es ist auch nicht immer alles, also weißt du, es ist nicht immer alles schlecht. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Und niemand hat die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen, so. Ja, auch das behaupte ich auch für unsere Formate nicht. Ja, auch wir machen Fehler. Auch bei uns laufen Sachen nicht gut. Auch bei uns sind sicherlich Informationen dabei, die ungeprüft durchlaufen, so. Aber das ist doch das, wofür wir stehen und werben. Für Eigenverantwortung, für Selbstbestimmung. Guck doch selber, wenn du bei uns bei Fairtalk in irgendeiner Sendung irgendwas feststellst, wo du denkst, so, das ist nicht richtig oder das stimmt nicht, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, und das ist für mich so die alte Welt, ich schreibe einen bösen Kommentar nach dem Motto irgendwie, die Idioten von Fairtalk, jetzt habe ich sie jahrelang unterstützt und jetzt plötzlich so, und bei dem Thema, das ist ja total Versagen, ich bin raus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu gucken, irgendwie das zu recherchieren, zu schauen, irgendwie, was steckt wirklich dahinter, einen freundlichen, konstruktiven Brief oder ein Mail oder was auch immer zu schreiben. Ich freue mich ja mittlerweile sogar wieder über Briefe. Ich find Briefe total cool. Aber egal. Da bin ich wahrscheinlich, hier ein Kollege von mir sagt immer, ich sei Apples worst user, und das bezieht er auch überhaupt auf Technik. Also ich bin technisch jetzt nicht so wahnsinnig bewandert. Aber egal, das ist ein anderes Thema. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, bei den Kommentaren, genau. Also das wäre für mich halt irgendwie so die neue Welt, zu gucken, warum gehe ich damit in Resonanz, wieso regt mich das auf? Und dann aber weiter zu gucken, was ist denn vielleicht doch da dran, was mir nützlich sein könnte? Und dass irgendjemand glaubt, dass wenn er einen zerstörerischen Kommentar schreibt, er damit irgendetwas bewirkt hätte, was die Welt besser macht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht von überzeugt.
Also wenn du erlaubst, würde ich da auch gerne nochmal drauf einsteigen, weil ich auch so etwas erlebt habe und auch denke, darüber möchte ich jetzt nochmal sprechen. Auch weil mir dieser Mensch, um den es da ging, sehr am Herzen liegt. Und das ist Olivier Kessler, der wiederum auch ein Buch geschrieben hat, das nennt sich Befreiungsschlag. Das ist ein Roman und er handelt halt davon, von diesen CBDCs und so weiter, Sozialkreditsystem, und da verlieben sich zwei Menschen ineinander. Der eine darf sich eigentlich in den anderen gar nicht verlieben, weil er vom Rating zu niedrig ist und so weiter. Also es geht dann aber auch um Lösungen, und da kennen wir ja die Bitcoin-Community, wir kennen andere Coins, die es so geben kann, und dann gibt's eben viele, die dann oder einer hatte darunter geschrieben, also hier hätte ich das nie im Leben erwartet, dass da einem Shitcoiner irgendwie eine Bühne gegeben wird. Mhm. Und ich möchte jetzt absolut eine Lanze für Olivier Kessler brechen, der eine Kampagne vollzogen hat, ich glaube 2018, 2017, und der das Liberale Institut in der Schweiz, in Zürich, leitet und unzählige Bücher geschrieben hat zum Thema Freiheit und. Und ich finde es fürchterlich. Man kann es ja so finden und kann sagen, diesen Coin, den er da beschrieben hat, Kaspar namentlich, den kann man gut oder schlecht finden. Das ist alles okay. Aber so absolutistisch hinzugehen und zu sagen, außer Bitcoin ist alles Blödsinn, das mag auch sein. Die Leute haben gute Gründe dafür. Aber wenn er das in sein Buch so eingebaut hat, dann ist es doch erstmal okay. Und das große ganze Bild ist, dass Olivier Kessler mit seiner Arbeit so viel geleistet hat für die freiheitlichen Ideen, dass das eigentlich alles überlagern sollte. Ja? Und ich habe mich da auch mit beschäftigt. Und ich meine, es ist ja auch das Lustige, das sind 20 Kommentare, einer ist negativ. Mhm. Und woran knabber ich an diesem negativen Kommentar? Ja. Was auch wieder problematisch ist. Aber auf der anderen Seite weckt ja auch etwas in mir, worüber ich nachdenken kann und worüber ich jetzt hier dieses Statement abgeben kann, dass ich sagen kann, okay, wenn jemand wegen einem einzigen Video oder einem Themenkomplex, der eben nicht passt, wenn der dann den Kanal deabonniert, ja, dann ist es ja okay. Ja. Ist ja ein Informationsangebot und nicht so wie bei der GEZ, wo man bezahlen muss, ja, wo man gezwungen wird zu zahlen. Hier bei uns bezahlt man gar nichts und man kann nicht mal spenden, aktuell noch nicht. Also ist was völlig anderes. Aber wie gesagt, nochmal ganz klar, Olivier Kessler, menschlich ein total feiner Kerl, und mich hat das einfach, war jetzt ein Bedürfnis, passte gut rein jetzt in unsere Sendung hier, und das ist ja auch eine spannende Reise, auf die wir uns hier begeben haben. Wir haben heute Morgen noch geschrieben und ich hatte dir geschrieben, ja, das wird großartig, und ja, du hattest dann auch geschrieben, ja, mal schauen, so wie, in welche Richtung das so geht, weil wir ja kein Skript, keinen Plan hatten und uns hier gegenseitig befruchten, auch dass Olivier Kessler jetzt hier eine Rolle spielt, das war alles nicht geplant, und was aber geplant war, dass wir über dein Buch sprechen und all das mit der Immobilie und so weiter, das gehört ja auch dazu, zu dieser großen Überschrift, wirklich Leben aus der Illusion in die Selbstermächtigung, und dass eben das Leben sehr dynamisch ist. Und wenn man, so wie du das offenbart hast, dass du sagst, ich war eigentlich ein Kontrollfreak, der am liebsten das Statische gelebt hat und dann feststellen muss, das Leben ist aber dynamisch und ist sogar sehr dynamisch und ich kann nichts vorher planen oder das we oder nur wenige Dinge. Wir konnten uns jetzt hier verabreden, waren um 10.30 Uhr verabredet, 10 Uhr sogar, und es ist 11.30 Uhr geworden, weil eben die Ferienzeit dazwischen kam, die auch sehr dynamisch sein kann,
Genau.
wenn man Kinder hat. Und so sehen wir, es ist alles sehr dynamisch und ja, du, was bleibt? Es bleiben unsere Bücher, es bleiben Dinge, Fußabdrücke, die wir hinterlassen, und Bücher sind eben Fußabdrücke, und wenn sie sich gut verkaufen und dann eben dieses gute Logo bekommen, was eben zeigt, dass es sich gut verkauft hat, rein von der Menge. Ja, was hat sich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Und es ist auch übrigens sehr, sehr cool aufgemacht. Das habe ich dir schon gesagt, als du es mir übergeben
Ja,
hast.
das hat der Rubicon Verlag gemacht. Die machen tolle
Großartig.
Cover auch. Ja,
Ja.
wirklich, wirklich sehr fantasievoll und schön gemacht. Also, weißt du, zusammengefasst ist es so, man bringt uns, oder ich rede von mir am besten, ja, und ich glaube, das zählt dann auch für viele Menschen, aber wieder eben für die, die damit in Resonanz gehen. So, mir hat man beigebracht, von Kindesbeinen an, eigentlich seitdem ich auf die Welt gekommen bin, das Leben ist gefährlich. Ja, also
Ja.
immer wieder überall
In Watte
lauerten
gepackt.
Gefahren. Ja, nicht nur in Watte gepackt. Es war zum Beispiel auch so, dass wenn wir haben damals noch in einem Mehrfamilienhaus mit meiner Großmutter zusammengelebt, unten war ein Ladengeschäft, in der Mitte lebte meine Großmutter und wir ganz oben. Und es war so, dass wenn ein Gewitter anstand in der Nacht, musste sich die gesamte Familie auf dieser mittleren Etage treffen und alle haben sich in einem Stuhlkreis hingesetzt. Und es wurde so diese Geschichte immer wieder erzählt, oh Gott, was ist, wenn der Blitz ins Haus einschlägt? Was ist, wenn der Blitz irgendwie die Stromleitung trifft? Das heißt, es wurden sämtliche Stecker rausgezogen im gesamten Haus. Und ich sag mal, mit solchen Ängsten bin ich als kleiner Junge halt groß geworden, so. Das heißt, wenn du die ganze Zeit mit Ängsten groß wirst, dann suchst du ja nach Kontrolle. Du suchst nach einer Möglichkeit zu kontrollieren, weil du ja Angst davor hast. Möglicherweise könnte der Moment der letzte sein, dann, wenn wie in dem Beispiel der Blitz einschlägt, so. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich über meine Lebenserfahrung und das, was ich seit meinem 40. Lebensjahr erlebt habe, dafür werben möchte, zu sagen, das Leben lässt sich nicht kontrollieren, beziehungsweise wenn du versuchst, es zu kontrollieren, hast du am Ende ein komplett statisches Leben, das eben wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst, im letzten Moment denken wirst, oh Mann, cool, sondern eher, ach du Scheiße, was habe ich alles verpasst? Ja, also das heißt gar nicht so sehr die Angst vor dem Tod, sondern eher die Angst vor dem ungelebten Leben, das Leben nicht ausprobiert zu haben. Und so kam ich auch auf diesen Titel Wirklich Leben, weil wirkliches Leben bedeutet für mich eben ein Leben, wo ich neue Dinge ausprobiere, wo ich mich fürs Leben begeistere, ja, und aber trotzdem autark und selbstbestimmt lerne, damit umzugehen, wenn ich bestimmte Gefühle habe. Ängste zum Beispiel, Wut, Verzweiflung, all das. Ja, dann eben aber nicht in den Kampf dagegen zu gehen, sondern zu verstehen, was will mir das jetzt in dem Augenblick sagen. Damit will ich auch nicht sagen, dass man das immer alleine lösen kann. Ich habe in meinem Leben auch viele Therapien ausprobiert. Ich habe vor 20 Jahren auch mal eine psychologische Therapie gemacht. Hat aus meiner Sicht bei mir überhaupt gar nichts gebracht, sondern was wirklich was gebracht hat, waren diese alternativen Therapien, unter anderem auch die Homöopathie. Ja, oder ich habe also wirklich auch sehr viel Geld investiert in meine eigenen Erfahrungen in Bezug darauf, mit diesen Ängsten, die ich in der Kinder- und Jugendzeit aufgebaut habe, umzugehen, aber eben immer in Eigenverantwortung. Also für mich war nie die Lösung, ich schluck vielleicht am Ende irgendeine Tablette, damit es besser wird. Ja, und von daher war es mir halt ein Anliegen, und deswegen heißt der Untertitel ja auch aus der Illusion in die Selbstermächtigung, für Selbstermächtigung, für sich selber zu werben, um eben das Leben so lebendig wie und bunt gestalten zu können mit den Gefahren, die das Leben mit sich bringt. Ja, und vielleicht noch zum Schluss eine Situation, die ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt habe. Ich habe damals vor vielen Jahren zu Beginn von Baumann und Klausen, das war so 1995 muss das gewesen sein, also jetzt gut 30 Jahre her, in der Kieler Ostseehalle auf der Bühne gestanden. Heute heißt es, glaube ich, Sparkassenarena, riesengroße Halle, 10.000 Leute auf der Bühne gestanden bei den Proben zur großen Baumann und Clausen Beamtenparty. Die hatte unser damaliger Programmdirektor Hans Scherer initiiert. Und wir waren natürlich wahnsinnig aufgeregt und haben geprobt für den Tag, hatten auch noch ein paar andere Stargäste da, wie Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe damals, ja, und noch ein paar andere. Und erwarteten also am Abend 4.000, 5.000 Beamtinnen und Beamte aus ganz Schleswig-Holstein, um mit uns dieses Fest zu feiern. So. Und bei dieser Probe schlägt plötzlich einen halben Meter neben mir so ein 200 Kilo schwerer Scheinwerfer, geht zu Boden nieder. So. Ja? Das heißt, wenn ich nur einen halben Meter weiter, ich weiß gar nicht mehr, ob es links oder rechts war, gestanden hätte, wäre ich in der Mitte durchtrennt worden und dann würden wir dieses Gespräch heute ganz sicher nicht führen. Habe ich mir im Vorwege Gedanken darüber gemacht, ob ich an einem herunterfallenden Scheinwerfer sterben könnte? Nein. So, das ist einfach passiert in dem Augenblick. Ja, so wie Dinge passieren. Es zeigt aber auch, dass das meiste, wovor ich in meinem Leben bisher Angst hatte, nicht eingetreten ist. Das bedeutet, es führt mich immer wieder zu der Frage, was bringt mir die Angst oder beziehungsweise der Gedanke an die Zukunft oder an das, was ich kontrollieren möchte, weil das Leben kommt anders, als man denkt. So, und das wollte ich mit diesem Buch einfach, wie gesagt, in meine Geschichte packen, um Menschen dafür zu begeistern, zu sagen, mutiger ihr Leben auszuprobieren.
Also es war jetzt kein Plädoyer für die Versicherungsbranche, muss ich sagen.
Nee.
Also das ist total interessant. Insofern ist die Frage, ja, mögen die Versicherungen das? Aber macht nichts. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Es ist ein Schmetterling abgebildet, der früher mal eine Raupe war. Also ganz offensichtlich auch da eine Verbindung, die sehr interessant sein kann, wenn man sich da mal hineinversetzt. Und wir Menschen, bei denen ist es ja so ein bisschen anders. Das mit der Raupe, das innere Kind, bekommen wir schwer abgelegt oftmals. Und wir sehen dann diese Kommentare. Also ich finde das spannend, nochmal diesen Aspekt aufzugreifen, auch in Bezug auf das, was ich schon gesagt habe, zu dieser Reaktion auf den Olivier Kessler, weil das sehr gut jetzt reinpasst, dass man immer dann merkt, da wird man irgendwie getriggert und dann erntet man eine Emotion, die aber selten sachlich ist dann. Und die auch im Grunde, wenn man jetzt das freiheitliche Lager, die freiheitlichen Menschen sich ansieht, auch gar nicht freiheitlich sind. Weil freiheitlich heißt, die freie Wahl haben. Und der eine findet Bitcoin gut, der andere Kaspar. Ja, und da scheint aber irgendetwas, also die Kindheit, und das möchte ich damit sagen, so diese das innere Kind und vielleicht auch Kindheitstraumata und so weiter, die werden immer wieder reinszeniert und fahren immer mit in unserem Leben.
Ja.
Und das finde ich spannend. Ja, wie ist das wohl bei einem Schmetterling? Da müsste man jetzt mal einen Biologen fragen. Fährt da die Raupe auch immer mit, frage ich mich, oder ist die Raupe irgendwann weg? Es wird dann ja auch immer gesagt, eine Raupe sei hässlich. Also finde ich auch immer so ein bisschen problematisch, weil auch da, man sieht ja, was draus werden kann. Und das macht ja auch Mut, dass man sie wirklich entwickeln kann. Man hätte jetzt auch sagen können, Baumann und Clausen ist vorbei, diese 10.000 Menschen, die sind plötzlich nicht mehr da, jetzt muss ich mich neu erfinden. Und was ist jetzt geschehen? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Baumann und Clausen die Raupe war, aber interessant ist doch, was jetzt gerade passiert. Also zu Baumann und Clausen Zeiten haben wir uns noch nicht gekannt.
Naja, zu Baumann und Clausen Bühnenzeiten, die Radioserie gibt es ja noch, von daher, also, und die wird auch täglich nach wie vor produziert. Und es ging ja mir damals um diese Bühne, es ging mir damals darum zu sagen, irgendwie 100 Auftritte im Jahr. Aber das beschreibe ich auch alles in dem Buch, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Und du hast das eben gefragt mit der Raupe, ob die Raupe am Ende immer mitschwingt. Also bezogen auf Tiere ist es ja so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Reh von irgendeinem wilden Tier gejagt wurde und überlebt hat und dieses Schocktrauma hat von dem gejagt werden. Was macht das Reh? Das schüttelt sich so lange, bis das Trauma weg ist und dann ist diese Situation für das Reh gelöscht. Wir als Menschen haben eben diesen Denkapparat und diesen gesamten emotionalen Apparat, der Dinge abspeichert, so. Von daher reicht bei uns ein bisschen Schütteln nicht, das wäre schön, sondern ich würde mal sagen, und das ist meine Erfahrung, dass wirklich tiefgreifende, verändernde Traumata niemals wirklich ganz weggehen. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich seit meinem 40. Lebensjahr, seit fast 15 Jahren sehr, sehr vieles ausprobiert. Ja, aber dass sie ganz weggehen, habe ich bisher nicht erlebt. Also das heißt, Situationen, die traumatisch waren, die kann ich, wenn ich im Außen getriggert werde, immer noch sofort abrufen. Was sich aber komplett verändert hat, ist meine Reaktion darauf. Ja? Mhm. Das heißt, ich bleibe nicht mehr stuckt in dieser Situation. Ich gehe nicht mehr in einen, ich friere ein, ich gehe nicht mehr in die Ohnmacht rein, sondern ich kann bewusst damit umgehen und bewusst diese, ich sage mal, Emotionen, die damit sich zeigen, transformieren. Und wenn ich das nicht kann, weil ich das Gefühl habe, das ist gerade zu groß, was passiert ist, dann habe natürlich auch ich Menschen um mich herum, Therapeuten, Osteopathen, wie gesagt, Heilpraktiker, Homöopathen, zu denen ich gehe, das Problem schildere und die mir dann helfen. Aber auch da, ich bleibe halt in der Selbstermächtigung.
Was ich auch total spannend finde in dem Zusammenhang, ist dieses Bild von einem Eisberg. Ja, wir sehen oben, sehen wir das Offensichtliche, das, was bewusst sichtbar ist. Und unten diesen Eisberg, wie er riesig ist. Und das ist das Unterbewusste der Menschen. Und die Menschen sind sich oft dieses Unterbewusstsein gar nicht so richtig bewusst.
Ja,
das sind so eine kleine Wortspiele, die man jetzt hier bringt. Aber das ist tatsächlich so. Und ich glaube daran oder beziehungsweise habe im Laufe des Lebens, auch bei meinem Vater sehe ich das, der 1945 geboren wurde in Spremberg im Osten der Republik, die dann irgendwann vor den Russen dann geflohen sind, die unfassbare Dinge erlebt haben, wo ich heute noch merke, wenn der Hunger hat, dann ist das nicht lustig mit dem. Und da kommt auch das Unterbewusstsein, diese Prägephase, das, was er als Kind erlebt hat, das kommt dann immer und immer wieder. Und das, wie du sagst, da kann man drüber reden, man kann sagen, ja, ich muss nur an den Kühlschrank gehen, es ist alles gut. Mhm. Aber das kommt einfach dann so und das ist ein Programm, was dann abgespielt wird. Automatisch, weil er so konditioniert wurde damals. Und ich finde dieses Bild von dem Eisberg, finde ich fantastisch, weil das verdeutlicht, wie groß dieses Unterbewusstsein ist. Und wie viele Menschen, und ich war mir da auch in den jungen Jahren, war ich mir dessen nicht bewusst, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich in bestimmten Situationen so und so reagiere, warum ich da emotional werde, warum das innere Kind kommt, warum ich mich plötzlich nicht so unter Kontrolle habe, wie ich das eigentlich, also ich bin ja eigentlich jemand, der etwas nüchterner sachlich ist eigentlich, aber spannend, dass das vielen Menschen gar nicht so klar ist und spannend, dass mir das auch lange Zeit nicht klar war und sich das Unbewusste erstmal bewusst zu machen, auch, dass man lange Jahre unbewusst inkompetent war. Ja, also das finde ich auch ein spannendes Bild, was der Andreas Tietke mir erzählt hat, dass er gesagt hat, ja, im Grunde war es bei mir auch so, vor 2007, 2008 habe ich gedacht, das ist wunderbar, das funktioniert mit den Zentralbanken. Ich war beseelt davon. Man kann das irgendwie steuern alles. Ja, man kann die Wirtschaft steuern, genau da Zentralbanken, Wirtschaftsminister, Kontrollfreaks, die wollen das alles irgendwie steuern. Es ist aber nicht möglich, weil es dynamisch ist. Mit statischen Konzepten kommt man da nicht weiter. Aber ich habe daran geglaubt. Ich war unbewusst inkompetent. Dann kam die Krise 2007, 2008, die Finanzkrise. Ich habe gemerkt, das ist alles Blödsinn, was da passiert. Die haben diese Krise ausgelöst durch die Erhöhung der Zinsen. Vorher haben sie die Saat gelegt durch die niedrigen Zinsen. Also wurde ich bewusst inkompetent. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und kam dann eben zu Roland Bader, Ludwig von Mises und so weiter. Und seitdem bilde ich mir ein, dass ich ein bisschen kompetenter geworden bin. Ja, also, aber auch da wiederum, wir können uns der Wahrheit nur annähern immer. Ja, und das erste Buch Geldzeitenwende, da habe ich Dinge geschrieben, die schreibe ich heute nicht mehr. Und ich sage den Leuten in die Kamera, bitte habt den Mut zu sagen, da habe ich mich geirrt. Es ist eine Katastrophe, wenn man meint, dann würde man auf sein eigenes Denkmal irgendwie das beschmutzen oder so. Das ist alles Blödsinn, weil es geht nicht um uns. Es geht um die Sache. Wenn man sich über die Sache stellt, ist es wieder problematisch. Und wenn ich sage, nein, das waren Dinge, ich hatte damals die und die Informationslage, die hat sich aber im Laufe der Zeit verändert, weil ich mehr lesen konnte, weil ich mich mehr damit beschäftigen konnte und so weiter. Und dann war es mir immer ein Bedürfnis, das etwas dickere Buch zu schreiben zum einen und zum anderen mit gewissen Dingen aufzuräumen und zu sagen, da habe ich falsch gelegen.
Ja.
Und diesen Mut zu machen den Leuten, nein, es ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke zu sagen, nein, ich habe heute einen anderen Kenntnisstand und heute habe ich eine andere Wahrheit und vielleicht ist die auch wieder irre. Ja? Also es geht einfach nur um Informationsangebote und darum, dass man im Laufe der Zeit ein wenig weiser wird und sich der Wahrheit immer mehr annähert. Und jetzt, du hast schon ein paar Mal ausgeholt.
Nein, aber es geht um, wir neigen ja beide zum Monolog. Ich finde das schön, Benjamin. ich habe nur gerade einfach so gedacht, am Ende ist es immer wieder das, womit gehst du in Resonanz? Es ist immer wieder, und natürlich auch diese Fehlerkultur, das, was du gerade sagst, ein ganz wichtiges Thema. Darüber könnten wir jetzt nochmal ein eigenes Podcast-Interview machen, wie wichtig es ist, Fehler machen zu dürfen und zu diesen Fehlern auch zu stehen. Weil das ist auch das, was ich auch immer vermittle in den Beratungen und Coachings, dass ich sage, es geht doch nicht darum, perfekt zu sein. Perfekt sein ist doch langweilig. Es geht doch darum, auszuprobieren, Fehler zu machen, über den Fehler zu lernen. Also warum ist denn der Fehler in unserer Gesellschaft so verpönt? Weil er letztendlich auch wieder ein ein Mittel ist, um Menschen steuern zu können, um sie klein zu halten, um ihnen zu sagen oder um dir zu sagen, irgendwie, da bist du schlecht, da bist du schlecht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du. Deswegen traut sich der Mensch nicht mehr, Dinge auszuprobieren, weil er Angst vor Fehlern hat. Das ist doch total verrückt. Alles, was wir heutzutage an Erfindungen haben, ist doch aus Fehlern entstanden. Ich meine, es gäbe keine Flugzeuge, wenn nicht irgendjemand es mal versucht hätte, dann damit gescheitert ist, erstmal eine Bruchlandung hingelegt hat und dann aber der nächste Versuch dazu geführt hat, dass es besser wurde. Das ist doch eigentlich das Normale. Das heißt, und das hast du eben gerade so schön beschrieben, ich würde das Ganze nur gerne nochmal auf eine noch höhere, bewusstere Ebene führen. Am Ende steht im Moment alles auf dem Kopf. Ja, was als richtig dargestellt wird, ist eigentlich falsch und was als falsch dargestellt wird, ist eigentlich richtig. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber um den Rahmen dieses Interviews nicht zu sprengen, glaube ich, von der Grundtendenz immer zu gucken, wenn dir im Moment gesagt wird, mach das nicht, guck das lieber nicht an, das ist falsch, erst dann genau hinzugucken und zu sagen, Moment mal, da würde ich aber gerne wissen, warum ist das so? Und warum wird das so dargestellt? Und dann wieder in der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu landen und zu sagen, ich komme da für mich zu anderen Ergebnissen und dazu dann am Ende auch zu stehen, auch vor anderen und das auch zu kommunizieren und zu sagen, ich sehe das so. Selbst wenn das unbequem ist, ja, selbst wenn das irgendwie dazu führt, dass man das Gefühl hat, eigentlich dürfte man das nicht sagen, doch, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da mache ich jetzt noch ein Thema auf, um Meinungsfreiheit, Freiheit im Allgemeinen zu unterstützen und sie zu stärken. Das ist ja am Ende auch das, wofür ich antrete mit meinen Formaten. Mir geht's darum, um Freiheit, um Meinungsfreiheit, besonders um die Meinungsfreiheit, weil sie für mich eine wichtige Grundlage ist. Und wenn ich für Meinungsfreiheit bin, muss ich auch dafür sein, zu sagen, auch ich habe die Freiheit über Dinge zu sprechen, wo andere vielleicht sagen, du bist doch verrückt. Und deswegen habe ich mit dir heute gerne über das Haus gesprochen. Und ich musste eben einmal so schmunzeln zwischendurch, weil ich gedacht habe, weißt du, mein Gedanke, ich bin ja auch immer noch Comedian. Wie viele Menschen werden sich jetzt bei dir melden und möchten gerne ihr Haus über deinen Kanal vermitteln? Und am Ende wirst du der Immobilienmakler.
Ich bin total gespannt, was passieren mag. Was ich gerade auch im Kopf habe, dass du gesagt hast, dass man hier einen Rahmen sprengt. Also wir haben uns gar keinen Rahmen gesetzt, den wir hätten sprengen können. Ja. Das ist ja auch das Fantastische. Und auch das Thema Fehlerkultur. Ja, also wir haben jetzt hier wunderbare Leuchter. Edison soll 10.000 Versuche gebraucht haben, bis es dann mal irgendwann geklappt hat. Und auch da, ich kann mich erinnern, so als Fußballer, ja, wenn einem da auch mal irgendwie was eingeredet wurde und dann wollte man den Ball gar nicht mehr haben, ja? Wollte man den Ball nicht mehr haben, weil man Angst davor hatte, wenn man den Ball hat, dann mache ich irgendeinen Fehler, dann mache ich einen Fehlpass oder treffe das Tor nicht oder sonst was. Also da den Mut zu haben, man kann nur wachsen, wenn man wirklich sagt, ja, ich nehme den Ball jetzt wieder, ich möchte die Verantwortung haben und ich versuche es jetzt einfach mal und ich lerne aus den Fehlern. Wenn ich einen Fehlpass mache, dann überlege ich, woran hat es denn gelegen, wie man so schön sagt, oder woran hat es gelegen, dass die Lampe noch nicht leuchtet. Irgendwann wird Edison festgestellt haben, ja, es hat da und da und da und er hat sicherlich alle Fehler gemacht, ganz offensichtlich. Und auch das Thema Erfolgshybris, wenn man immer nur Erfolg hat im Leben, dann wird man auch so ein bisschen blind. Ja? Und das führt dann dazu, dass man ja kein Wachstum mehr hat, weil man ja nur von einem Erfolg zum nächsten und man wird dann von anderen Dingen vielleicht abgelenkt. Und das ist auch mal etwas, wo man jetzt noch ein Thema aufmachen könnte, warum wir da stehen, wo wir stehen, weil die Bonner Republik relativ erfolgreich war, ja, und die Kinder der Bonner Republik vielleicht so ein bisschen in so einer Erfolgshybris gefangen sind. Das sehe ich sehr oft, die eben daran noch glauben, dass die Institutionen immer noch so sind, wie zu Zeiten der Bonner Republik. Aber gut, wollen wir jetzt die Schleife drum drehen um das Video. Zum einen natürlich das wunderbare Buch, wo du auch sehr offen und ehrlich geschrieben hast, was so passiert ist und sehr offen damit umgehst, auch mit der Geschichte jetzt kürzlich bei Fairtalk. Janet Fischer war, glaube ich, an dem Tag sogar da, die ich auch recht gut kenne und sehr schätze. Darüber hinaus natürlich nochmal zum Anfang des Videos. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie das Objekt kaufen wollen, dann melden Sie sich bitte. Und wir machen immer weiter, bis es verkauft wird. Also wenn Sie dann wollen, dass wir uns anderen Themen widmen und nicht der Immobilie, dann kaufen Sie dieses Haus bitte und schauen Sie sich's an und natürlich Fairtalk abonnieren, Jens Lehrig, die Webseite und so weiter. Wir verlinken alles, was notwendig ist und was von Bedeutung ist. Aber das letzte Wort gilt dir. Was hast du noch beizutragen. Was schwebt dir noch, liegt noch auf der Seele nach meinem jetzigen wiederum nächsten Monolog?
Mir hat's großen Spaß gemacht und von daher, ich lasse das jetzt los und wir gucken einfach, was passiert. Das Leben läuft weiter in jeder Sekunde, im Jetzt und ich bin, wie gesagt, einfach gespannt, dankbar für das schöne Gespräch und schauen wir mal.
Ich danke dir, ich danke den Zuschauern. Teilt das Video, vielleicht auch, wenn ihr selber das Objekt nicht kaufen wollt, aber jemanden habt, für den es interessant sein könnte. Oder vielleicht auch nur dieses Gespräch, in Anführungsstrichen nur. Vielleicht war das Gespräch auch viel größer als die Immobilie.
Man
Wer
kann
weiß
ja
das
auch die
schon?
Hausteile rausschneiden und dann ist es auch ein bisschen kürzer, aber dann ist es sozusagen ein schönes, entspanntes Gespräch einfach über das Leben und die Philosophie und das wirkliche Leben.
Alles klar, ich freue mich also auf alles, was da kommt. In diesem Sinne, bis bald.
Danke, Benjamin. Danke der Community. Tschüss.
Thank you.